Bei Gott finde ich Ruhe, Zuflucht, Schutz und Hilfe. Davon erzählt die Bibel an ganz vielen unterschiedlichen Stellen und eben auch in den Psalmen, die von diesem Glauben der Menschen Ausdruck und Zeugnis geben, von dem, was sie mit Gott erfahren haben. Diese Tage suchen viele von uns auch Ruhe und Zuflucht, wollen den Kopf noch einmal herausstrecken aus allem, was so an Problemen über uns einstürzt. Und um das zu erreichen, nutzen wir die Urlaubszeit. Und der eine und andere ist jetzt auch unterwegs oder wird unterwegs sein in dieser Urlaubszeit. Es ist der Wunsch, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir Frieden finden, auch dass wir geschützt sind vor den Anforderungen des Alltags und all dem, was auf uns einstürmt. Und auch David hat diese Ruhe, diesen Schutz, diesen Frieden gesucht. Und manchmal hat er ihn gefunden und manchmal auch nicht. David wusste darum, wie es ist, ganz oben auf zu sein, ein angesehener König des Volkes Israel, gerühmt, in vielen Liedern gefeiert, von seinen Untergebenen, seinem Volk geehrt und gelobt. David ist aber auch einer, der verfolgt wird, der unter Druck gerät, dem man nachstellt. Er kennt es, oben auf zu sein und ganz am Boden zerstört. Er kennt dies, wie gewonnen, so zerronnen. Und möglicher Hintergrund des Psalms 62, den ich eben gelesen habe, ein möglicher Hintergrund dieses Psalms finden wir in 2. Samuel 15 folgende beschrieben. Da lesen wir von Absalom, das war der Sohn von David, und Absalom tötete Ammon, denn Ammon hatte die Halbschwester des Absaloms vergewaltigt. Und nun gehen die Berater des Königs David zu ihm und sagen, du kannst dieses Unrecht, das dieser Frau geschehen ist, nicht einfach durchgehen lassen. Du kannst aber auch die Ermordung des Absalom an Ammon nicht einfach durchgehen lassen. Du begibst dich hier in eine ganz gefährliche Situation, weil du dein Leitungsrecht aus den Händen gibst, weil so Chaos im Volk ausbricht und Anarchie. Aber wir finden in 2. Samuel 15 einen David beschrieben, wie wir uns in der Regel nicht vorstellen, nämlich einen ganz hilflosen David, vollkommen unentschlossen, ohne klare Orientierung, ohne Leitung. Und David ist so unsicher, so verunsichert in sich, dass er überhaupt nicht reagiert auf diese Untat des Absalom oder Ammon. Und so spricht David mit dem Absalom und lässt sich auf einen Deal ein und der täuscht ihm Dankbarkeit und Loyalität vor und gleichzeitig hintertreibt er die Absetzung seines Vaters vom Königsthron. Er zettelt eine Meuterei an und David reagiert immer noch nicht, lässt das hingehen. In Vers 5: Ständig schmiedet ihr Pläne, um mich von meinem Ehrenplatz zu stürzen. Es macht euch Vergnügen, mich zu verleumden. Viel zu spät erkennt David, wie ernst die Lage ist, dass es bald um ihn und sein Königtum geschehen ist. Sie wollen ihn nicht nur von dem Königsthron verdrängen, sondern sein eigener Sohn will ihn ums Leben bringen. Und möglicherweise ist das der Hintergrund des Psalms 62, in dem nun David betet, nur auf Gott vertraue ich und bin ruhig. Von ihm allein erwarte ich Hilfe. Er ist der Fels und die Burg, wo ich in Sicherheit bin. Wie sollte ich da wanken? Das klingt wie eine Selbstermutigung. Gott ist meine Hilfe, mein Herr, mein Heiland. Deswegen bin ich ruhig. Ich vertraue mich ihm an. Ich werde nicht wanken. Das klingt wie eine Selbstermutigung, denn unverbunden daneben finden wir dann den Vers 4. Wie lange stürzt ihr euch auf einen einzigen, um ihn totzuschlagen, ihr alle miteinander? Eine Mauer, die sich schon neigt, eine brüchige, schwankende Wand, mehr bin ich doch nicht. Hier ein Vers der Zuversicht, Gott allein ist meine Hilfe, mein Heil, er wird mich schützen. Und dann ich bin doch nicht mehr als eine schwankende, brüchige Wand, die im Fall begriffen ist. Es fehlt nicht viel, dass David fällt. Ich bin eine Mauer, die sich schon neigt, sagt der Gesegnete Gottes. Und vielleicht sitzt du hier heute Morgen im Gottesdienst und fühlst das genauso. Mehr als eine wankende Wand, die sich schon neigt, die kurz vor dem Zusammenbruch steht, bin ich doch nicht. Und warum endet das nicht, dass mir immer weiteres aufgeladen, aufgelastet wird, dass du das Gefühl hast, dass Menschen weiter auf dich einprügeln oder Umstände dich immer eins nach dem anderen wie eine Welle überkommt und bedrängt. Und so frage ich dich, wer bist du und wer sind wir? Vielleicht kennst du dies, dass du dich im Glauben, in der Nachfolge Jesu zuweilen fragst, wer bin ich denn? Nicht mehr als eine schwankende Wand. Also ist es das, woran ich glaube, wirklich das, woran es festzuhalten sich lohnt? Ist es das? Ist mein Glaube der wahre, der wirkliche Glaube? Ist auf diesen Gott, zu dem ich bete, tatsächlich Verlass? Oder lehrt mich das Leben nicht, dass es mal so ausgeht und mal so? Trägt es, was ich gelernt habe in meiner Kindheit vielleicht schon, von der Jesusliebe und seiner Güte und seiner Treue, trägt es mich jetzt in meiner Krankheit, in meiner beruflichen Herausforderung, in den Problemen meiner Familie? Hält es und hält es stand, wenn es geprüft wird auf Herz und Nieren? Nicht, wenn es alles gut läuft, alles rosig ist, sondern dann, wenn ich schwanke, wie eine Mauer da steht, kurz vor dem Einsturz. Und ist das, was ich glaube, alles wahr? Habe ich es mir vielleicht nur zurechtgelegt, eingeredet? Mein Glaube, auch meine Gemeinde? Ihr Lieben, Krisen erlauben es nicht, sich an Illusionen zu klammern. Und ich denke, wir sind persönlich und auch als Gemeinde in einer solch unbestimmten Zeit unterwegs durch die Corona-Krise, die ja noch anhält. Und da reicht es nicht, sich an Illusionen zu klammern. Wir sagen, wir sind fest im Glauben und auch wieder nicht. Ich stehe fest und gewiss im Glauben und dann kommt irgendein Sturm, irgendein Ereignis und du merkst, wie du flatterst, wie ein Band im Wind. Ich stehe fest im Glauben und auch wieder nicht. Ich bin dir aller dogmatischen Wahrheit ganz gewiss. Dogmatisch. Und dann auch wieder nicht. Ich habe die totale Ahnung in Blick auf Ethik. Und dann auch wieder nicht. Was ist denn Sache? Was gilt? Was bleibt? Was steht? Wir erleben dies in Krankheit, wir erleben dies im Beruf. Wir sagen im Gebet und untereinander, du bist Herr deiner Gemeinde. Und manchmal empfinde ich, wir sprechen es aus, fast wie eine Beschwörungsformel. Weil da in uns diese Angst ist, diese Unruhe. Was ist denn mit der Gemeinde? Ich sagte in der Mitgliederversammlung, für meine Wahrnehmung atomisiert sich unsere Gemeinde. Wir verlieren Zusammenhalt. Ich sehe so viele überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht, was los ist. Ich finde das beunruhigend. Ich frage mich, wo sind wir als Gemeinde zusammen? Für was stehen wir? Was ist unsere Überzeugung? Was ist unser Auftrag? Was ist unsere Bedeutung in dieser Zeit und über den Tag hinaus? Du bist Herr deiner Gemeinde, das ist wahr. Und was will dieser Herr für seine Gemeinde? Da sagen wir und wünschen uns vielleicht, dass in unserer Mitte mal Zeichen und Wunder geschehen. Dass wir also mal so richtig einen Beleg hätten der Macht und der Fürsorge Gottes. Also so ein mächtiges Durchgreifen, ein Durchwehen des Geistes Rupp. Und alle sehen es und alle sagen so, jetzt haben wir mal einen Beleg. Kennst du diesen Wunsch, einen Beleg zu haben für die Tatsachen, für das Geglaubte? Und andere werden sagen, Mensch, wäre doch schön, damals war es doch richtig schön. Also, Mann, war das schön. War ja ein bisschen laut im Foyer, ne, mit den 250, aber schön war es. Zurück zu dem, wie es früher war. Für unser Eigenleben, fürs Persönliche und für die Gemeinde ist wichtig, unsere Situation anzuschauen. Anzuschauen, unsere Situation, wie sie wirklich ist. Und genau das tut hier David in diesem Psalm. So sieht's doch aus. Da ist mein Glaube, Herr, auf dich vertraue ich. Und da ist auf der anderen Seite diese große Unsicherheit. Ich bin doch wie eine schwankende Wand, mehr bin ich doch nicht. Und David klagt es in das Ohr Gottes. Er klagt es in Gottes Ohr. Hier findet er den Mut, sich anzusehen, den Mut, seinen Glauben, auch seinen brüchigen Glauben anzuschauen. Hier können wir auch den Mut finden, unsere Gemeinde anzuschauen. Drei Fragen sind mir in dieser Predigt wichtig, über die du nachdenken kannst, jetzt oder heute Nachmittag. Erste Frage, woher kommt die Unruhe in mir? Wenn du eine solche Unruhe in dir spürst, geh dem nach. Woher kommt denn diese Unruhe in mir? Das zweite, wovor laufe ich weg? Wovor möchte ich einfach fliehen? Nichts mehr damit zu tun haben. Wovor laufe ich weg? Und das dritte ganz grundsätzlich, was macht mir in meinem Leben Angst? Immer wieder muss ich es mir sagen, vertraue auf Gott, dann findest du Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung, er ist der Fels und die Burg, wo ich in Sicherheit bin, darum werde ich nicht wanken. David wiederholt in Anfang des Psalms seine alleinige Hoffnung auf Gott. Er wiederholt diese Hoffnung, weil er sonst keinen mehr hat, auf den er trauen kann. Er hat sonst niemanden mehr. Ich bin ruhig, ich erwarte Hilfe. Gott ist mir Fels und Burg, bei ihm bin ich in Sicherheit. Er wiederholt das und wiederholt es. Aber die Ruhe, die David bei Gott findet, diese Ruhe hält nicht lange vor. Zu mächtig ist die Unruhe in ihm, zu mächtig die Angst und die Einsamkeit und die Enttäuschung, die er leidet, die Enttäuschung über sich selbst, über seine Unfähigkeit, jetzt zu führen in dieser Situation und auch die Enttäuschung über die Menschen, auf die er gebaut hat, auf die er sich verlassen hat und die ihm jetzt in den Rücken fallen. Immer wieder, Vers 6, muss ich es mir aufs Neue sagen, vertraue auf Gott, dann findest du Ruhe. Immer wieder richtet David seinen Blick immer mehr und immer entschiedener auf Gott. Er allein gibt mir Hoffnung. Er ist der Fels, die Burg. Bei ihm bin ich sicher. Soweit die Wiederholung. Doch da ist dann auch noch etwas anderes Neues. Er fährt fort, darum werde ich nicht wanken. Darum werde ich nicht wanken. Nicht, weil ich selbst Fels und Mauer bin, stark und mächtig, Durchblick habe und sonst was, sondern weil er, Christus, Gott, Vater, der Fels ist, die Hoffnung und die Burg. Darum werde ich nicht wanken. Er ist Felsburg und nicht ich und auch nicht die Menschen um mich herum. Nicht mein Glaube, auch nicht meine Gemeinde und kein irdischer Messias. Darum werde ich nicht wanken, denn Gott ist mir Fels und Burg. Also mit der Feststellung auf Gott und mit der Festlegung auf Gott kehrt die Zuversicht bei David zurück. David kann langsam glauben, was er betet und bekennt. Und vielleicht kennst du auch dies, dass wir manchmal Text raushauen und machen zu unserem Glauben und Vertrauen auf Gott, aber erst in der stetigen Wiederholung festigt sich das so allmählich im Herzen. Lernen wir langsam neu zu glauben, was wir beten und bekennen. Also über dem Gebet festigt sich Davids Gewissheit. Neue Hoffnung wächst aus eingestandener Schwäche und Klage. Das finde ich an diesem Psalm ganz spannend, dass die Hoffnung erwächst aus eingestandener Schwäche und Klage. Ich sag's mal so, du verabschiedest dich vom wirklichen Leben, wenn du immer gut drauf sein willst. Du verabschiedest dich vom wirklichen Leben, wenn du im Glauben an Jesus Christus immer Gutes erleben willst. Wenn du im Glauben an Jesus erwartest, dass es einfach läuft und blüht, dann verabschiedest du dich von der Wirklichkeit. Und dann ist die Enttäuschung natürlich riesig groß. Und dann ist man nah dran, den Glauben entweder abzuwählen oder vollkommen umzudeuten oder sich in irgendwas hineinzusteigern. In Träume, in Hoffnungen, in Illusionen. Bei David wächst die Hoffnung aus dem Eingeständnis seiner Schwäche und Klage, eine schwankende Mauer, mehr bin ich doch nicht. Manchmal wollen wir dem wirklichen Leben entfliehen. Ich vermute, du kennst das, dass wir so die Täler des Lebens quasi während einer Spielfilmlänge hinter uns lassen wollen. Also du freust dich schon immer auf Montagskino oder Herzkino, glaube ich sonntags, ne? Das sind so 90 Minuten, da kann man mal so, ich bin mal weg, Täubchen fliegt. Ja, einige lachen, die wissen, wovon ich rede. Also, die Spielfilmlänge kann sein wie so ein Quellbrunnen der Seligkeit. Ne? Inga Lindström und boah, schön. Aber ein Entfliehen vor der Wirklichkeit. Andere haben einen ganz anderen Weg gefunden, so ein paar Gläser Wein und schon sieht die Welt irgendwie rosig aus, wie wenn ich mein Weinglas gegens Licht halte. Auch nett. Aber auch eine Flucht vor der Wirklichkeit. Und vielleicht mögen wir es manchmal auch so erleben, in einer Anbetungszeit wunderbare Augenblicke und dann gehst du wieder zurück ins Normale. Aber es gibt auch andere Alternativen, in denen wir Ruhe suchen in aller Unruhe und Hast. Verlasst euch nicht auf Gewalt. Erwartet keinen Gewinn vom Raub. Und wenn euer Wohlstand wächst, hängt euer Herz nicht daran. Gewalt, Raub, wachsender Wohlstand, vieles mehr könnten wir nennen. Damit entfliehen wir der Wirklichkeit unseres Lebens nicht. Dabei sind aber unsere Worte und unsere Gedanken immer schneller als unser Herz und unsere Seele kommt da manchmal nicht mit. Und auch ich erlebe das, dass ich manchmal in Gedanken, ob Dogmatik. Oder in der Ethik, sehr viel weiter bin als in meinem Herzen. Die Gedanken sind so schnell, aber das Herz kommt irgendwie gar nicht nach. Die Überzeugung, der Glaube, das Vertrauen, das kommt irgendwie so schnell nicht mit. Und ich kenne das auch, wenn die Seele traurig ist und weinen mag. dass wir dann sie überspringen, ihr Klagen, die Bitterkeit, die Angst, den Schmerz, die Trauer und Enttäuschung. Und in diesem Übersprung dessen, weil wir es nicht zulassen, benennen, gewinnen wir keine neue Hoffnung zurück. Wenn du glücklich sein willst, ohne die Traurigkeit anzunehmen, betrügst du deine Seele. Wenn du glücklich sein willst, ohne deine Traurigkeit anzusehen, betrügst du deine Seele. Und das nimmt sie dir übel. Früher oder später holt es uns ein. Und deswegen spricht mich dieser Psalm 62 an, weil hier wir von einem David lesen, der sein Herz ausschüttet, öffnet, der wahr wird vor sich und vor Gott und schließlich auch vor Menschen. Er macht keinem mehr was vor. Betrügen wir aber unsere Seele, geht es immer tiefer abwärts mit unseren wahren Empfindungen. Und die dicke Schicht des Schutzes wird immer mächtiger und irgendwann reichst du kaum mehr da dran, an das Eigentliche, das, was dich wirklich bewegt, was du tatsächlich glaubst, was du wirklich suchst und empfindest. Du entfernst dich von dir selbst und darüber erschöpft sich die Seele. Und das spürst du auch, dass die Kräfte nachlassen, immer weniger werden, dass es dir zerrinnt wie Sand zwischen den Fingern, dass du es nicht halten kannst, so wie man Wasser mit den Händen schöpft und es rinnt einfach raus und nach einer Zeit ist nichts mehr darin. Die Seele erschöpft sich über die Anstrengung, nicht ehrlich sein zu dürfen. Und ich glaube auch, dass sich Gemeinde erschöpft, wenn sie nicht ehrlich mit sich umgeht. Wenn wir also einfach weitermachen wollten wie gehabt. Oder wenn wir einfach gar nichts mehr machen, weil wir nicht wissen, was jetzt zu tun ist. Was macht dir Angst? Wovor möchtest du weglaufen? Manchmal sind es Situationen, viel häufiger aber sind es Menschen. Menschen wie Absalom, die uns das Fürchten lernen. Menschen, ob hoch oder niedrig, Vers 10, ein Hauch sind sie, ein täuschendes Nichts. Auf der Waagschale schnellen sie in die Höhe. Sie alle zusammen sind leichter als ein Hauch. Das ist wichtig zu hören. Menschen sind ein Hauch, ein täuschendes Nichts. Das ist deswegen so wichtig zu hören, weil wir uns manchmal gerade in schwierigen Situationen auf Menschen verlassen wollen. Wir verlassen uns auch in dieser Zeit möglicherweise auf unsere Gemeinschaft als Gemeinde. Gemeinschaft ist uns wichtig, ich stehe dazu, das ist wichtig. Aber auf Menschen ist kein Verlass. Menschen schwanken, der andere schwankt wie du. Darum sollten wir uns nicht auf Menschen verlassen, denn wenn wir uns darauf alles bauen, dann werden wir furchtbar enttäuscht sein, wenn dann eben der Anruf, auf den ich so hoffte, nicht kam. Die Karte, die ich erwartete, nicht kommt. Die Ermutigung, die ich erhoffte, nicht kommt und so fort. Oder wenn es so arg geht wie hier, dass die Menschen uns sogar in den Rücken fallen. Das andere aber auch, Menschen sind nicht so wichtig, dass wir uns ständig vor ihnen fürchten müssten. Dass wir sagen, oh wei, der hat gesagt, die hat gesagt, das ist die Meinung von. Auch Christen erleiden darunter und es ist geradezu zerstörerisch, wenn sie ihr eigenes Leben ständig bewertet finden von anderen Christen, die genau wissen, wie man es machen muss. Die ihre Lebenssituation aber überhaupt nicht kennen, aber ihren dogmatischen Text machen oder ihren ethischen Text machen. Zu dem Leben der einzelnen Menschen. Und wenn du dann den anderen so viel Macht über deinem Leben einräumst, geschieht es leider oft, dass wir vom Glauben lassen, zumindest uns von Gemeinde entfernen. Also David gewinnt Distanz gegenüber seinen Verfolgern und er gewinnt Distanz gegenüber seinen Vergangenheit. Er kann sich von sich abrücken, weil er nah an Gott heranrückt. Seine Gottesbeziehung ist eine heilsame, eine schützende Isolierschicht gegen die Angreifer. Ihr, die ihr zu seinem Volk gehört, setzt allzeit euer Vertrauen auf ihn. Schüttet euer Herz bei ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Das möchte ich dir persönlich, in welcher Situation du auch jetzt stehen magst, sagen. Setz alle euer Vertrauen, setz dein Vertrauen auf ihn. Schütte dein Herz bei ihm aus, denn Gott ist deine Zuflucht. Und ich möchte es uns auch als Gemeinde sagen. Setzt all euer Vertrauen auf ihn, schütten wir unser Herz bei ihm aus, denn er ist unsere Zuflucht. Amen.